Willkommen bei Behind Innovation, ein Podcast von Rode und Schwarz. Unsere Ideen haben Technikgeschichte geschrieben. Unsere Innovationen gestalten die Zukunft. Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Markus Haller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jede Gesellschaft hat sie. Einrichtungen und Organisationen, die besonders wichtig sind. Die Rede ist von kritischer Infrastruktur. Die bietet uns einmal ziemlich viel Komfort, wenn wir an fließendes Wasser aus der Leitung denken, gerne auch warm für die heiße Dusche. Aber es geht auch um essentielle Dinge, Trinkwasserversorgung, Warentransport, dass die Industrie arbeiten kann, dass die Regale in den Lebensmittelläden nicht leer sind oder dass die Krankenhäuser funktionieren. Und da merken wir beim Hören auch schon gleich, hier darf nichts ausfallen. Und Menschen wie unsere drei Gäste heute, die kümmern sich genau darum. Den Schutz von kritischer Infrastruktur. Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen an Anne Stefan.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
An Andreas Hägele.
Hallo, freue mich auch, dass ich hier bin.
Und Robert Mallinson.
Servus, schön da zu sein.
Frau Stefan. Man hat ja ganz gute Chancen, Sie auf der Bühne von verschiedenen Tech-Konferenzen sprechen zu hören. Und wenn man Sie dann so technikbegeistert reden hört, dann stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass man selbst technikbegeistert nach Hause geht. Was macht Ihnen da so viel Spaß dran?
Ja, das ist natürlich einmal wirklich die Begeisterung für die Technik an der Stelle, weil es ist auch cool, was wir machen. Und es ist natürlich die Verknüpfung zu praktischen Dingen, wie das anderen Menschen oder auch Kunden helfen kann. Das macht es so faszinierend.
Beruflich sind Sie Vice President Monitoring und Analytics. Das sagt jetzt vermutlich auf Anhieb nicht allen etwas. Können Sie Monitoring und Analytics kurz erklären?
Das kurz wird hier die Herausforderung sein, weil das natürlich sehr viele Themen umfasst. Aber viele Themen, die in den Bereich der kritischen Infrastruktur entweder kritische Infrastruktur enablen oder sicherstellen, dass sie funktioniert. Wir sprechen nachher noch über das Counter-Drones-Thema, über Spektrum-Monitoring, wo wir mit Regulierungsbehörden arbeiten, über Mobile Network Testing und überall dort kommt Monitoring auf der einen Seite von Daten und Analyse der Daten, des Analytics zum Tragen. Daher der Name.
Ja, danke schön. Und Herr Mallinson, Sie sind ja unter anderem wegen unserer Aufnahme heute extra angereist. Vielen Dank dafür. Von wo sind Sie angereist?
Aus der schönen Stadt Hamburg, für einige ja die schönste Stadt Deutschlands.
Und Sie sind Vertriebsleiter bei der Rode und Schwarz-Tochter LANcom. Können Sie kurz erklären, was macht die LANcom generell und natürlich speziell im Bereich kritische Infrastruktur?
Genau, die LANcom ist seit einigen Jahren eine 100%-Tochter der Rode und Schwarz im Geschäftsbereich 11 zusammen mit der Rode und Schwarz Cyber Security und der SIT. Und wir bei der LANcom, und das treibt mich auch die letzten 20 Jahre, denke ich, im Berufsleben herum. Und was macht mir einfach Spaß daran, ist das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Thema, das uns alle jeden Tag begleitet. Es ist ein super spannendes Thema zu sehen, wie wir mit digitaler Technologie uns weiterentwickeln und uns effizienter machen als Unternehmen, als Gesellschaft. Und bei der LANcom Systems stellen wir quasi Netzwerk- und Cybersecurity-Equipment zur Verfügung. Das heißt, wir sind das Bindeglied und man sagt dann vielleicht, das Internet ist die Autobahn, über das wir Daten übertragen. Und wir stellen quasi die Fahrzeuge dafür dar, um diese Daten von A nach B zu übertragen und das natürlich auch auf sichere Art und Weise, sprich, ob das die Konnektivität mit Routern ist, ob das Thema Switching und Access Points sind, aber natürlich dann auch ganz, ganz wichtig die Firewall.
Und Herr Hägele, ich finde ja, Ihr LinkedIn-Profil ist immer einen Besuch wert. Und da wünschen Sie den Leuten auch gerne mal einen Happy QPS Monday. Was ist ein QPS Monday?
Ja, ein QPS Monday, das ist ein Montagmorgen, an dem man mit viel Elan die Woche startet, zum Flughafen geht, um einen Kunden oder einen Kollegen oder ein anderes Land zu besuchen. Und meistens ist es dann so, wenn man durch die Sicherheitskontrolle geht und dort bei der Personenkontrolle von einem Sicherheitsscanner der Firma Rode und Schwarz gescreent wird. Und die heißen QPS, das ist die Abkürzung für Quick Personal Scanner. Und viele von unseren Kollegen natürlich aus München freuen sich dann immer, dass sie ihr Rode- und Schwarz-Produkt dort am Flughafen sehen können. Das Erste, was am Montagmorgen einem entgegenkommt.
Sie haben mit Anne Stephan, ja, ich würde sagen, zwei Sachen gemeinsam. Jetzt sind sie im gleichen Raum, aber ihre Jobbezeichnung sagt vielleicht auch nicht allen sofort etwas. Sie sind ja Vice President für Microwave Imaging. Können Sie Microwave Imaging kurz erklären?
Ja, zunächst mal die Übersetzung. Microwave Imaging ist Millimeterwellenbildgebung auf Deutsch. Das ist eine Fachdisziplin, in der aus Millimeterwellen Bilder generiert werden und diese dann analysiert werden. Millimeterwellen, also das ist eine sehr harmlose Strahlung und unsere Sicherheitsscanner benutzen nur ein Zehntausendstel der Strahlung von einem Handy zum Beispiel, also völlig ungefährlich. Aber wir nutzen eine Eigenschaft dieser Strahlen, und zwar die Reflexion an der Haut. Die werden nämlich von der Haut vollständig reflektiert. Anders als Röntgenstrahlen. Röntgenstrahlen sind Strahlen, die durchdringen die Haut und den Körper, können damit auch die Zellen verändern. Diese Fähigkeit haben Millimeterwellen eben nicht. Und anhand der Reflexion können wir dann die Person rekonstruieren und sehen, ob da vielleicht unter der Jacke irgendwas versteckt ist, was da nicht sein sollte.
Und wo ist da jetzt der Zusammenhang mit kritischer Infrastruktur?
Naja, zunächst der QPS Monday beginnt am Flughafen. Und Flughäfen gehören ja auch zur Transportinfrastruktur und damit auch zur kritischen Infrastruktur. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte, zum Beispiel der sichere Zugang zu Kraftwerken, können Atom- oder Wasserkraftwerke sein, Militärstützpunkte, Rechenzentrum, Gerichtsgebäude. Also da gibt es eine ganze Menge von kritischer Infrastruktur, bei der die Zugangskontrolle oder auch die Ausgangskontrolle gesichert werden muss.
Ja. Jetzt haben wir schon, wie selbstverständlich, über kritische Infrastruktur gesprochen, aber noch nicht so ganz genau gesagt, was ist es jetzt alles oder was fällt alles darunter? Kann einer von Ihnen drei mal kurz so einen Gesamtüberblick geben? Wenn wir über kritische Infrastruktur reden, was meinen wir damit?
Es gibt eine Definition. Es ist ja das Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet worden. Und das besagt, dass kritische Infrastrukturen Organisationen und Einrichtungen sind mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen. Und die Bedeutung zeigt sich meistens in dem Fall, wenn es nicht funktioniert. Also der Ausfall und die Beeinträchtigung, die kann nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe generieren oder zu erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit mit dramatischen Folgen führen. Und alle Betreiber oder Organisationen, die dazu gehören, unterliegen eben Anforderungen, die die Bundesregierung mittlerweile an kritische Infrastruktur stellt.
Vielleicht ergänzend, weil ja auch für die Hörer manchmal kritische Infrastruktur, jetzt haben wir über Flughäfen geredet und Stromversorgung, Wasserversorgung, das sind dann immer so die Dinge, an die man natürlich denkt, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft funktioniert. Und in der Tat ist ja kritische Infrastruktur extremst breit. Also wir reden hier natürlich auch über die Versorgung von Lebensmitteln. Ja, also sprich, also auch ein Supermarkt gehört zur kritischen Infrastruktur. Alle Unternehmen, die in dieser, heutzutage reden wir auch von Lieferkette, die in dieser Lieferkette mit drin stecken, werden dann Teil dieser kritischen Infrastruktur. Also das Thema ist ein sehr breites Thema.
Und zur Ergänzung noch natürlich auch das Thema Kommunikation. In Krisensituationen ist Kommunikation essentiell. Also wie du schon sagst, das ist ein sehr, sehr breites Thema und ganz unterschiedlich aufgestellt auch.
Und wie breit gefächert die kritische Infrastruktur eigentlich ist, das zeigt sich auch schon daran, dass die deutschen Behörden sie in nicht weniger als 10 Sektoren aufteilen. Dort finden sich, wenig überraschend, Bereiche wie Energie, Transport und Gesundheit und auch Bereiche, an die zumindest ich nicht sofort denke, wie zum Beispiel die eben schon genannte IT- und Telekommunikation oder auch das Finanz- und Versicherungswesen. Das war jetzt ein Überblick auf recht hoher Flughöhe. Ich würde das gerne noch greifbarer machen. Und Herr Hägele, Sie nicken da auch schon gleich mit dem Kopf.
Ja, ich dachte, das klingt so abstrakt, aber die ganze IT- und Telekommunikationsinfrastruktur ist, wie gesagt, ist eine Sache, die man nicht, wahrnimmt, wenn es funktioniert. Aber wenn man sich überlegt, dass natürlich auch Krankenhäuser, Finanzinstitute, Medien und Kultur alles darauf basiert, dann wird das Ganze konkreter.
Um das ganz, ganz konkret zu machen, bleiben wir mal bei dem Krankenhaus. Wie schnell das auch gehen kann. Es gibt ein Notfallnetzwerk von Krankenhäusern in Deutschland, das klar definiert ist. Und so ein Krankenhaus oder ein Uniklinikum ist relativ groß und da muss ein Arzt von A nach B. Und wenn ein Notfall kommt, dann muss der schnell von A nach B. Dafür gibt es einen Alarmserver und dafür gibt es ein Kommunikationsmedium. Und wenn dieses Kommunikationsmedium ausfällt oder eine Störung hat, dann fängt an, eine Uhr zu ticken. Und das geht nicht lange und dann wird dieses Krankenhaus von diesem Notfallnetz genommen. Und das ist nicht gut. So, und dafür muss man die nötigen Vorsorge treffen und da einfach gut aufgestellt sein, resilient aufgestellt zu sein und sich einfach den Gefahren bewusst sein.
Finde ich ein wunderbares Beispiel. Haben Sie vielleicht noch ein, zwei Beispiele, so schön konkret?
Also ich glaube, man kann ja generell sagen, durch die Digitalisierung werden ja viele, viele Dinge in unserem Leben jetzt auch mal weg von der kritischen Infrastruktur zu jedem privat, wird ja deutlich vereinfacht. Aber umso kritischer ist es, wenn dann diese Medien ausfallen. Das hat sicherlich jeder mal erlebt, er hat sein Handy vergessen. Ein Szenario, was vor wenigen Jahren völlig unproblematisch gewesen wäre, ist mittlerweile alle Daten, also das ganze Leben findet auf dem Handy statt. Richtig. Das heißt, da ist es ja auch schon im Kleinen, wo jeder ein Stück weit nachvollziehen kann, was für ein Problem das für eine Person ist, wenn ich das jetzt ins Große, bleiben wir beim Krankenhaus oder bei anderen kritischen Infrastrukturen. Das ist ja das multipliziert sich ja, sage ich mal, an dieser Stelle dann dadurch. Und weil du nach konkreten Beispielen gefragt hast, gibt natürlich auch das Thema Drohnen. Es gibt sehr viele Drohnen, die im Moment ja auch eingesetzt werden, um Dinge zu vereinfachen in der Kalibrierung am Flughafen, im Transportwesen, sogar auch privat, um Bilder zu machen. Aber natürlich ist es extrem einfach, mit einer Drohne einen erheblichen Schaden anzurichten bei einer kritischen Infrastruktur. Und das ist auch so ein Beispiel, wo wir aktuell sehr aktiv sind, um zu sagen, was ist unser Beitrag mit unserem, wir haben ja ein Antidrohnensystem, das heißt, wir können Drohnen erkennen. Als nächstes muss man sie klassifizieren und sagen, ist das vielleicht eine freundliche oder eine Drohne, die in diesem Bereich sich aufhalten darf oder da vielleicht sogar eine Tätigkeit ausübt, oder ist es eine Drohne, die im Moment überhaupt nicht zuordnenbar ist, also ein unbekanntes Flugobjekt, und dann zu schauen, okay, was kann man jetzt tun, wie kann man reagieren an der Stelle?
Jetzt haben wir ein paar konkrete Beispiele gehört, wie jede und jeder von uns mit kritischer Infrastruktur in Berührung kommt. Und ich finde gerade den Einblick in die Krankenhaus-IT sehr spannend. Bei den Drohnen sind wir auch schon kurz in die Gegenmaßnahmen eingestiegen. Das werden wir gleich noch vertiefen und sprechen jetzt über den Schutz von kritischer Infrastruktur. Dazu noch kurz zwei Zahlen, um aufzuzeigen, was für eine Aufgabe das eigentlich ist. Denn beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind die Betreiber und auch die Anlagen registriert, die kritische Dienstleistungen erbringen. Und zum Stichtag 30.09.2024 waren das 1.127 Betreiber mit 2.086 Anlagen. Das ist also keine kleine Aufgabe und höchster Respekt an der Stelle an alle, die sich darum kümmern. Jetzt die Frage in die Runde. Was muss da eigentlich alles geschützt werden? Frau Stephan, machen Sie doch einfach mal den Anfang.
Wir haben ja eben schon gesagt, das Thema kritische Infrastruktur und was zu kritischer Infrastruktur zählt, das kann sehr, sehr vielfältig sein. Und entsprechend ist auch der Schutz sehr vielfältig, weil das können unterschiedliche Mechanismen, Produkte, Lösungen sein, wie man die kritische Infrastruktur schützt. Ich habe ja eben zum Beispiel gesagt, Kommunikation gehört dazu. Kommunikation kann ich ja auch vielfältig schützen, indem ich zum einen mal sicherstelle, dass die Mobilfunknetze funktionieren. Jeder kennt das Szenario, er geht in eine bestimmte Gegend in der Stadt und auf einmal wird aus drei Balken ein Balken. Das heißt, beeinträchtigt die Netzwerkqualität, irgendwelche Rahmenparameter. Das kann natürlich auch ganz gezielt gestört werden im Falle, dass jemand einer kritischen Infrastruktur schaden möchte oder sie außer Gefecht setzen möchte, kann es natürlich ganz gezielte Störungen geben, sodass ich dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr telefonieren kann. Das kann bis zur Fernsehübertragung gehen. Das ist das ganze Thema Spektrum. was das abdeckt. Und da kann ich natürlich Störungen zum einen mal detektieren und kann sicherstellen, wo Störungen herkommen und dass überhaupt Störungen da sind. Das ist mal ein Beispiel. Und ich bin mir sicher, ihr habt wahrscheinlich unzählig viele weitere Beispiele aus eurem Leben.
Naja gut, ich meine, dieses Jahr war ja, glaube ich, für uns alle ein spannendes Jahr. Und ich meine, es sind ja so vier Bereiche, wo wir die Gefahr in Anführungszeichen sehen. Zum einen gehen wir vielleicht ganz kurz in die Natur. Denn die Natur treibt da auch so ihre Dinge. Haben wir jetzt gerade zuletzt natürlich in Spanien gesehen. Also Stichwort Überschwemmungen, Naturkatastrophen, die kritische Infrastruktur beeinflussen können. Dann natürlich das ganze Thema technisches Versagen haben wir auch alle live erlebt dieses Jahr. Stichwort CrowdStrike, ja, wo plötzlich dann 6 Stunden lang auf dieser Welt gar nichts mehr ging. Das sind ja quasi dann, sag ich jetzt mal, Hardware-Software-Defekte, Stromausfälle. Thema Terrorismus hast du schon so ein bisschen angedeutet, wo wir wirklich über Angriffe reden. Sehen wir natürlich auch gerade momentan in der Ukraine. Und dann das, was uns jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, das ganze Thema Cyberangriffe, wo man doch mit sehr, sehr viel Energie heutzutage versucht, gewisse Dinge zu stören oder zu manipulieren.
Herr Hägele, welche kritische Infrastruktur außer den Flughäfen braucht Zugangskontrollen durch zum Beispiel einen Sicherheitsscanner?
Wenn man sich überlegt, dass eine sehr hohe Verdichtung von kritischer Infrastruktur stattfindet, zum Beispiel Datencenter. Datencenter ist ein ganz neuralgischer Punkt in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich einer der Spitzenpunkte der kritischen Infrastruktur. Und dort werden eben Sicherheitsscanner eingesetzt, um Personen zu kontrollieren, die den Datencenter betreten. Weil die könnten natürlich Schadsoftware einführen auf diesem Wege. Also wir müssen relativ kleine Gegenstände detektieren, wie zum Beispiel USB-Sticks. Oder sie könnten Datenklau begehen oder relevante sicherheitsrelevante Daten abziehen und dann beim Verlassen des Datencenters mit sich nehmen. Und das sind so kleine Bereiche, die vielleicht dem normalen Zuhörer nicht so bewusst sind, aber wo es wichtig ist, dass eine vernünftige Sicherheitskontrolle stattfindet zum Schutz kritischer Infrastrukturen.
Und jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört. Und auch Frau Stefan, Sie haben ja schon angesprochen, ein Drohnenabwehrsystem. Sprechen wir mal darüber, was Rohde & Schwarz als Technologiekonzern eigentlich zum Schutz kritischer Infrastruktur alles im Portfolio hat. Das Drohnenabwehrsystem, wollen Sie das noch ein bisschen näher erklären?
Aber klar, das Drohnenabwehrsystem ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, heißt bei uns ADRONIS. Das heißt, es besteht aus einem Sensor, mit dem ich eine Drohne detektieren kann. Und zwar, wir gehen auf die Kommunikation. Eine Drohne wird ja von einem Piloten gesteuert. Das heißt, die ist mit diesem Piloten in Kommunikation typischerweise. Es gibt auch andere Drohnen, aber jetzt bleiben wir bei der, die kommuniziert. Und dann können wir, weil, also wir kommen ja aus der Historie, aus der Kommunikation. Das heißt, wir detektieren die Kommunikation, wir können die Drohne klassifizieren und wir können dann an der Stelle als Abwehrmechanismus, können wir gezielt genau diesen einen Kommunikationskanal stören, wo Drohne und Pilot kommunizieren. Wir können auch den Pilot lokalisieren.
Das heißt, das Prinzip ist, man horcht ins Frequenzspektrum rein, quasi horcht, was funkt denn da? Und dann sagt man, man greift die Verbindung von Drohne und Fernsteuerung quasi ab, hört die ab. Und weil man auch wahrscheinlich genau weiß oder relativ gut weiß, welcher Hersteller benutzt welches Übertragungsmittel oder welche Art zu funken, kann man die Drohne auch schon gleich typisieren.
Also das wird jetzt weniger über den Hersteller der Drohne gemacht, sondern das geht wirklich mehr über den Spektrumsbereich, in dem die Drohne, also welches Spektrum nutzt die Drohne zur Kommunikation. Und typischerweise, wenn man jetzt bei einer kritischen Infrastruktur bleibt, da werden Kalibrierungsdrohnen eingesetzt für dieses Instrument Landing System, damit die Flugzeuge sicher landen können. Das macht man mit einer Drohne, um das möglichst realitätsnah kalibrieren zu können. Das sind Drohnen, die gehören zum Flughafen jedes Mal. Das heißt, diese Drohne ist bekannt. Mhm. Da ist auch bekannt, auf welcher Frequenz sie kommuniziert etc. Wenn jetzt zugegen über den Zaun eine andere Drohne fliegt, dann kann ich die anhand dessen erkennen, dass die sag ich mal, also ich kann die detektieren, ich kann erkennen, auf welcher Frequenz die unterwegs ist und kann dann entsprechend diesen Kanal stören, weshalb die Drohne dann, es ist das Verhalten, wenn die Kommunikation zum Piloten gestört ist, dann kehrt sie zum Piloten zurück. In diesem speziellen Fall, das ist so ein Safe-Modus, genau.
Ja,
Das war einmal die Drohnenabwehr und wir können uns auch alle vorstellen, gerade an Flughäfen, man hat ja auch die Meldungen gehört, wenn dann eine Drohne kreist, die da nicht hingehört, dann wird auch schnell mal ein Flugverkehr stark gestört und das hat sehr große Beeinträchtigungen. Also der Nutzen ist da, glaube ich, schnell klar. Dann, was hat Rode und Schwarz noch im Portfolio?
Ich kann auch gleich weitermachen. Wir haben schon noch Gerne. Ein paar Dinge im Petto bei uns im Portfolio. Und genau wie die Kollegen, wir sind ja auch in unterschiedlichen Unternehmensbereichen unterwegs, aber trotzdem arbeiten wir an Themen auch zusammen, um zu sagen, steht der Kunde im Vordergrund, was braucht der für eine Lösung, wie können wir den besser unterstützen? Und das sind auch diese Grenzen, sage ich mal, der Unternehmensbereiche, muss man da einfach überschreiten, indem man zusammenarbeitet. Es gibt bei mir noch das Thema Spektrum Monitoring, habe ich schon mal gesagt. Es gibt ja die Bundesnetzagentur in Deutschland, deren Aufgabe es ist, Spektrum zur Verfügung zu stellen, aber auch zu überprüfen, dass das Spektrum störungsfrei den Anwendern zur Verfügung steht. Anwender können die Netzwerk, also die Netzwerkoperators sein, kann aber auch eine Rundfunkanstalt sein, die unterschiedlichen Arten des Spektrums. Das ist natürlich auch Spektrum, das störungsfrei funktionieren muss. Das heißt, hier haben wir die sogenannte Störungsdetektion im Einsatz, dass auch bei Großereignissen nochmal dediziert überprüft wird und sagt, habe ich jetzt hier wirklich eine gute Übertragungsqualität, indem ich einen freien Kanal habe zur Übertragung etc. Und dann gebe ich mal an euch, da gibt es ja auch viele Lösungen noch bei euch.
Also ich glaube, ich würde es anders sagen, ne? Wir haben natürlich viele Lösungen, aber das Starke an Rode und Schwarz ist ja auch die Fähigkeit, das zu integrieren. Also, dass wir eigentlich von der Sicherheit im Endgerät, ich sage jetzt mal, ein Handy absichern, über die Verbindung zur Basisstation, dann in die Kommunikation ins IT- oder OT-Net, Anomaliedetektion für Traffic-Patterns, die da nicht reingehören, dass man sieht, okay, da findet ein Angriff statt, bis hin dann zum physischen Schutz, die Cybersecurity und der physische Schutz bei uns, hier Drohnenabwehr oder eben Zugangskontrollen. Also mir fallen jetzt nicht so viele Firmen ein, die so ein breites Spektrum auch abdecken und integrieren können. Und ich glaube, das macht Rode und Schwarz auch irgendwo zu einer besonderen Firma. Und ich sage immer, wir sind so wie das Öl im Motor. Da bedankt sich keiner, wenn das gut funktioniert. Es ist halt immer dann relevant, wenn irgendwo ein Problem auftritt. Aber wir stellen im Hintergrund eben sicher, dass diese kritischen Infrastrukturen funktionieren.
Und Rode und Schwarz ist ja ein Technologiekonzern. Deshalb die Frage, wenn wir über den Schutz von kritischer Infrastruktur nachdenken, würden Sie sagen, Technologie und technische Hilfsmittel, das ist eigentlich das, womit man fast alle Herausforderungen bewältigt? Oder muss da noch mehr, spielt da noch mehr rein?
Also Sicherheit besteht immer aus drei Elementen.
Was sind die drei Elemente?
Technologie ist sicher einer davon, das andere sind Menschen und das andere sind Prozesse. Und diese drei Elemente müssen immer sauber aufeinander abgestimmt sein. Also die beste Technologie ohne die beiden anderen Elemente funktioniert nicht. Und wenn man das schon mal sichergestellt hat, dass man das verstanden hat und auch anwendet, dann geht man in die Details und dann sieht man sehr schnell, dass eben Sicherheit ein Schichtenmodell ist, dass man da eben durch mehrere Schichten sich arbeiten muss und vernünftige Schutzmechanismen eben genauso aufgestellt sind, dass man da variable Möglichkeiten einsetzt, den Schutz zu gewährleisten.
Dann schauen wir einmal auf die menschliche Seite. Können Sie erklären, was spielen so, ich sag mal, so softe Faktoren, sowas wie Vertrauen oder wenn man auch mit Kunden arbeitet, Kundennähe, Marktkenntnis, welche Rolle spielen solche Dinge?
Also die Fähigkeit, Dinge vorherzusehen, weil in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, ist ja auf der einen Seite, wenn jetzt mal was passiert ist, muss man reagieren. Dann brauche ich aber die Lösungen schon. Dann brauche ich schon die Idee und sagen, wie kann ich denn auf etwas reagieren? Oder wie kann ich in der Prävention? Man muss sehr stark vorausdenken. Und was uns sicherlich hilft, ist unsere Expertise in verschiedenen Produktfeldern, aber auch beim Kunden zu sehen, wie entwickelt sich der Markt, dieses Vorausdenken zu gewährleisten und auch wirklich mal die Köpfe zusammenzustecken und zu sagen, okay, wie kann sich denn eine Bedrohung der kritischen Infrastruktur weiterentwickeln und wie müssen wir reagieren, um das abfangen zu können? Weil es ist ja so ein Markt, das ist ja kontinuierlich Bewegung drin. Das heißt, auf der einen Seite, wo sich die Bedrohung weiterentwickelt, muss sich natürlich auch eine potenzielle Lösung weiterentwickeln. Und da kommt es uns schon zugute, dass wir viel Erfahrung und Marktkenntnis in den Themen haben und die richtigen Experten, wie ich schon sagte, auch mal die Köpfe zusammenstecken und überlegen, genau zu diesen Themen, was fällt uns da noch ein?
Ich möchte noch einen anderen Aspekt dazu ergänzen, von den Sicherheitsscannern her betrachtet. Der erste Sicherheitsscanner wurde 2016 installiert in Europa und vorher war Rot und Schwarz auch nicht bekannt dann für Flughäfen. Aber wir sind ein sehr, sehr technikorientiertes Unternehmen mit vielen Ingenieuren, sehr neugierig und auch sehr innovativ. Und als wir festgestellt haben, dass die Technologie anwendbar ist, die wir beherrschen in dem Sicherheitsbereich, haben wir das nicht nur umgesetzt technisch, sondern wir haben quasi den UX-Weg genutzt. Ja, wir haben sofort mit den Nutzern gesprochen und gefragt, was an heutigen Lösungen damals nicht so war, wie sie es gewünscht hätten. Und wir haben da ein kleines Konsortium gebildet. Unter anderem war da die Bundespolizei mit dabei. Das ist einer der Nutzer. Das sind ja die stellen das Sicherheitspersonal an dem Scanner. Und wir haben natürlich auch sehr viel mit Reisenden gesprochen. Viele von uns sind ja selbst Reisende. Und dann haben wir den Körperscanner neu erfunden. Weil früher war das eine geschlossene Kabine mit Antennen, die sich um die Person gekreist haben, mit einer Geräuschkulisse, mit viel Fehlalarmen. Die Person war eingeschlossen in der Kabine, hat sich nicht so wohl gefühlt. Und wir haben dann ein ganz anderes Design gewählt. Ein offenes Design, in dem der Passagier eben frei steht und das Sicherheitspersonal einen klaren Blick auf die Person hat. Das war was völlig Neuartiges und das war was zum Beispiel die Bundespolizei als Nutzer der Technologie uns zugetragen hat, gesagt, dass wenn wir uns einen Körperscanner wünschen könnten, so müsste der eigentlich aussehen. Und das andere war der Aspekt, dass man früher bei den Sicherheitsscannern die Arme heben musste, also eine Pose einnehmen, die wir landläufig als die Gefangenenpose, ja, Hände hoch, ja.
Kann man sich auch gut vorstellen, ja.
Und wir haben es geschafft, eine natürliche Pose zu etablieren, sodass man eigentlich die Arme nur leicht vom Körper abspreizen muss und ansonsten normal in dem Sicherheitsscanner steht. Und das sind zwei, drei Aspekte, die maßgeblich den Erfolg dieses Sicherheitsscanners, der heute ja weltweit an Flughäfen zum Einsatz kommt, maßgeblich mitbestimmt hat.
Das finde ich eine interessante Entwicklung, denn man kann ja sagen, naja, jetzt ist das ein kritischer Bereich, der muss geschützt werden und wir nehmen sozusagen jede Lösung, egal wie unangenehm sie auch ist, Hauptsache sie stellt das bereit, was sie tun soll, nämlich Sicherheit. Aber wenn Sie sagen, nein, da wandelt es sich, es muss auch akzeptiert werden, dass man sich in einer gewissen Weise als Anwenderin, Anwender darin auch wohlfühlt. Also ist eine spannende und interessante Entwicklung, dass es auch an solchen Faktoren eben hängt. Herr Hägele, Sie haben jetzt manchmal von Körperscannern und manchmal von Sicherheitsscannern gesprochen. Ja. Warum diese Unterscheidung?
Ja, es ist keine Unterscheidung, es ist einfach ein Begriff, der sich über Zeit verändert hat. Weil anfänglich war eine starke Unterscheidung zwischen Person, Körper und Gepäck, was ja meistens in der Sicherheitsspur zusammenkommt. Und landläufig hat sich dann der Security Checkpoint durchgesetzt und dann die Security Scanner und Baggage Scanner. Und deswegen sprechen wir heute mehr von Sicherheitsscannern.
Zum Thema Mensch vielleicht nochmal was ganz Wichtiges. In den letzten Jahren wurde immer sehr, sehr viel über das Thema Security Awareness gesprochen. Also das Bewusstsein für diese Sicherheitslage. Denn das, was wir tun, wir haben vorhin über Prävention gesprochen, über Schutz, physikalischen Schutz und so weiter, was natürlich ganz, ganz wichtig ist und was wir, wenn der Mensch perfekt wäre, dann hätten wir auch weniger Arbeit und da müssten weniger tun. Aber es ist einfach heutzutage, wir kennen das aus dem privaten Bereich, mittlerweile werden diese Attacken und Spams und E-Mails, die man bekommt, so echt, dass man wirklich mittlerweile auch als erfahrener IT-Mensch zwei- oder dreimal gucken muss. Ja? Deswegen auch das Thema Faktor Mensch ist nicht zu unterschätzen, wo man einfach auch weiter, und das grundsätzlich für alle Unternehmen da draußen da zu investieren, denn man kann noch so viel in Software, Hardware investieren, wenn dann am Ende des Tages der Mensch nicht geschult ist, für diese Sicherheitslage oder diese zu erkennen, dann ist da immer noch mal das letzte Einfallstor.
Ja, danke schön für die Ergänzung an der Stelle. Und mit dem letzten Einfallstor sind wir jetzt auch in der letzten Minute dieser Episode angekommen. Beim nächsten Mal können Sie das, was wir heute besprochen haben, sozusagen im Einsatz erleben, denn es geht um konkrete Projekte. Dazu wird es unter anderem sportlich. Wir schauen mit Anne Stefan auf sehr große Sportveranstaltungen und finden heraus, wo dort die kritische Infrastruktur steckt und was dort geschützt werden muss. Wir sprechen auch über Flughäfen und, um es gleich vorwegzunehmen, es geht dabei auch, aber eben nicht nur, um die Sicherheitskontrolle. Andreas Hägele erklärt, wie man verhindert, dass jemand in Datenzentren Informationen herausschmuggelt und was im Marienpark in Berlin gerade los ist. Und mit Robert Mallinson behandeln wir gewissermaßen das Thema groß, größer und am größten. Wir sprechen über Wasserwerke und Stromnetze, über sehr große Verkehrsnetze und, jetzt sind wir bei am größten angelangt, welche Schutzanforderungen ein weltweites Finanzsystem braucht, mit dem täglich mehrere Billionen Euro transferiert werden. Wohlgemerkt, täglich. Wenn Sie das genauso interessiert wie mich, dann hören Sie in 2 Wochen wieder bei uns rein und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie das auf keinen Fall verpassen. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.
Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich mich auch. Tschüss.
Wiedersehen.
Wir sehen uns.